Und das hätte den Charme, muss man sagen, dass man auch das Gesundheitswesen auch weiterentwickeln kann zu einem System, von dem man sagen muss, durch die Vielfalt und der Vielzahl der Menschen, die darin involviert sind, wird es hoffentlich endlich zu einem anerkannten Zweig der Gesellschaft.
Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute sind wir wieder in Hamburg und mein Interviewgast ist Dr. Pedram Emami, Mitglied des Vorstands der Bundesärztekammer. Ich sag Moin, schön, dass es geklappt hat.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Meine erste Frage: Wann waren Sie das letzte Mal beim Arzt?
Als Patient oder als Kollege? Als Kollege bin ich
Als
da sehr
Kollege
täglich.
wahrscheinlich vor 10 Minuten. Aber gehen Sie regelmäßig zur Vorsorge? Wir sind ja unter uns, hört ja keiner zu. Machen Sie so regelmäßig Prophylaxe?
Ich bin tatsächlich etwas hinterher, aber nächste Woche habe ich einen Termin beim Kollegen. Heute in einer Woche.
Okay, schön. Ja, die Bundesärztekammer. Man hört immer sehr viel, wenn man in Ihrem Profil mal guckt, was Sie alles für Aufgaben wahrnehmen. Da ist das ja ein riesengroßer Apparat, der da dranhängt. Ich glaube, das weiß der Normalbürger gar nicht, was da so alles hinten dran steckt. Können Sie so in 3, 4 Sätzen erklären, was die Aufgabe der Bundesärztekammer ist und was Sie da genau für Ämter oder Bereiche abdecken, bitte?
Ja. Also die Bundesärztekammer ist in erster Linie eine Arbeitsgemeinschaft. Das ist die Arbeitsgemeinschaft, in der sich die Landesärztekammern, die als Körperschaften des öffentlichen Rechtes in erster Linie für die entsprechenden Fragen zuständig und verantwortlich sind, zusammenfinden, um die Aktivitäten zu koordinieren und um auch natürlich politisch eine Art ja, einheitliche Stimme zu entwickeln. Die Umsetzung der Regelwerke, die die Ärzteschaft betreffen, zum Beispiel die Berufsordnung, die so ein bisschen regelt, was wir dürfen, nicht dürfen, was wir sollen, was wir nicht sollen. Das sind Dinge, die in die Länderhoheit reinfallen. Das heißt, die Landesärztekammern sind die Instanzen, die über diese Dinge entscheiden, regional. Und was sozusagen die Ämter und Funktionen betrifft, ist es ja so, dass die Präsidenten der Landesärztekammern, und ich bin ja hier für Hamburg zuständig, qua Amt gleich Vorstandsmitglieder der Bundesärztekammer sind. Und auf Bundesebene gibt es natürlich so Arbeitskreise, Kommissionen, wo wir die unterschiedlichen Themenbereiche aufteilen. Und jeder Kammerpräsident übernimmt einen Bereich gemeinsam mit Menschen, die hauptamtlich angestellt sind dort. Ich bin unter anderem zuständig für die medizinische Ausbildung und Universitätsmedizin auf Bundesebene und für Menschenrechtsfragen, jeweils mit einem weiteren Co-Vorsitzenden.
Da hätte ich gleich die erste Frage zu. Gesundheitsdienst ist ja Ländersache. Wenn Sie jetzt sagen, die Ausbildung von Ärzten auf Bundesebene, gibt es ein einheitliches Curriculum, das alle medizinischen Fakultäten einheitlich unterrichten? Oder kann man wirklich sagen, dass wenn man in Heidelberg oder Freiburg studiert hat, man eine andere medizinische Ausbildung genießt als vielleicht in Hamburg?
Vorweg eine wichtige Info. Wir unterscheiden ja zwischen Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung. Die Ausbildung ist ja das Studium, etwas platt formuliert, und das ist überhaupt nicht Sache der Kammern, sondern wir sind Ansprechpersonen sozusagen. Das ist ja eine Sache der Kultus- und Bildungsministerien und nicht der Ärztekammern. Wir sind begleitende Partner jeweils, und erst nachdem die Menschen ihr Examen gemacht haben und im Berufsleben stehen, da fängt die Weiterbildung an. Das ist der Teil, der uns dann sozusagen zur Facharztqualifikation führt, für Orthopädie, für Radiologie, Herz, was auch immer. Das aber ist genau der Teil, für den wir als Landesärztekammern jeweils zuständig sind und uns drum kümmern. Nochmal zu Ihrer Frage zurück. Wie ist es denn mit den Ausbildungs- Curricula im Studium. Auch das ist Ländersache. Da gibt es einen nationalen Lernzielkatalog, der im Grunde vorgibt, was eine Ärztin und ein Arzt können und wissen muss. Und wie das ausgestaltet und umgesetzt wird, aber das obliegt der jeweiligen Fakultät. Das heißt, etwas übergeordnet, wenn Sie so wollen. Das Framework ist vorgegeben, die Ausgestaltung, das machen die Universitäten.
Also vergleichbar, wie man das auch mit Lehrplänen an den Schulen hat, dass jede Schule dann nochmal für sich selbst entscheiden kann, wie man es umsetzt. Ja.
Korrekt.
Weil ich kenne das früher, ich habe früher im Rettungsdienst gearbeitet und da war es tatsächlich so, wenn man dann einen Notarzt aus Baden-Württemberg hatte und das Notfallsanitäterteam aus Rheinland-Pfalz kam, konnte es sein, dass während einer Reanimation oder während einer Traumaversorgung unterschiedliche, ich sag mal, Algorithmen oder Abläufe trainiert wurden, weil man eben in zwei unterschiedlichen Bundesländern trainiert hatte. Daher die Frage. Was würden Sie sagen, ist im Moment so die größte Herausforderung, vor denen die Ärzte in Deutschland stehen? Es gibt immer so den Fachkräftemangel, es gibt so die Bürokratie, das sind immer so Schlagworte. Ich habe jetzt gehört, es gibt eigentlich gar keinen Fachkräftemangel, sondern die Ärzte wollen eher halbtags arbeiten und dadurch entsteht so ein bisschen eine Lücke. Wie beurteilen Sie das?
Nein. Also wir stehen tatsächlich vor vielen Fragen im Gesundheitswesen. Die wichtigste, die größte, und das bete ich jedes Mal runter bei solchen Gesprächen, ist die Frage, was soll denn unser Gesundheitswesen in der Zukunft leisten? Was soll der Umfang dessen sein, was wir gemeinschaftlich als Gemeinschaft tragen wollen? Und dann kommen wir zu der Frage, wie finanzieren wir das? Wie gestalten wir das denn aus? Das möchte irgendwie keiner beantworten. Das, was Sie mit der Personalnot angesprochen haben, das ist in der Tat auch ein Thema, was uns alle bewegt. Das hat viele Facetten und viele Hintergründe. Die absolute Zahl der Ärztinnen und Ärzte ist die letzten 20, 25 Jahre unaufhörlich gestiegen. Da haben Sie recht. Auf der einen Seite ist es so, dass die Arbeitszeitbestimmungen erfreulicherweise zum Beispiel im stationären Sektor nicht mehr erlauben, dass die Leute 80, 90, 100 Wochenstunden arbeiten. Das ist auch gut so. Nicht nur im Sinne meiner Kolleginnen und Kollegen, auch in erster Linie im Sinne der Patientinnen und Patienten. Sie wollen doch nicht von jemandem angefasst werden, der jetzt gerade 40 Stunden am Stück wach gewesen ist.
Klar.
Das heißt, das, was wir früher geleistet haben, was nicht dokumentiert und nicht honoriert worden ist, ist jetzt weitgehend, auch nicht überall, aber schon weitgehend offengelegt, so dass wir jetzt überhaupt den Missstand sehen, was der echte Bedarf ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, das, was wir bewältigen müssen im Gesundheitswesen, ist um ein Vielfaches umfangreicher, als das vor 40, 50 Jahren war. Sie haben schon das Thema Vorsorge angesprochen. Sowas gab es in dem Sinne ja vor 30, 40 Jahren in dem Umfang zumindest nicht. Und das ist ja nur ein Teilaspekt. Wenn Sie den Aspekt zum Beispiel der Nachsorge sich angucken, verhält sich das genauso. Früher war das so, wenn ein Tumorpatient oder Patientin operiert worden ist, dann ist man zur Bestrahlung gegangen oder zur Chemo und dann war es das. Heute ist es ja so, dass wir die Patientinnen und Patienten eng betreuen und monitoren, interdisziplinär. Das heißt, ein Fall, ein medizinischer Fall, beschäftigt zeitgleich mehrere Ärztinnen und Ärzte, ein ganzes Team über lange Zeiträume. Und das sind Arbeitsaufwände, die früher nicht da waren. Aufgrund der medizinischen Entwicklung sind wir Gott sei Dank so weit, dass wir diese Dinge anbieten können. Aber das bedeutet, es fällt mehr Arbeit an, es braucht mehr Personal und unweigerlich wird es auch mehr kosten.
Ist denn Prophylaxe zwingend notwendig, von einem Arzt zu machen? Ich meine, es gibt ja Ernährungsberater zum Beispiel, es gibt in der Physiotherapie Bewegungsangebote. Ich meine, so ein Gesamtkonstrukt zu sagen, das ist ein Prophylaxe-Konzept, das die Patienten brauchen, damit sie vielleicht auch weniger ärztliche Maßnahmen irgendwann haben müssen. Also auch nicht nur im Nachgang an eine Chemotherapie, sondern tatsächlich prophylaktisch, so wie man das ja eigentlich in der Zahnmedizin auch macht. Man geht in die Schulen, erklärt, wie man richtig die Zähne putzt. Eigentlich müssten sämtliche Zahnärzte mit leeren Praxen dastehen, weil sie so gute, jeder putzt sich zweimal am Tag die Zähne und trotzdem sind die Zahnarztpraxen voll. Aber so ein Konzept schon in den Schulen zu integrieren und einfach Gesundheitsprophylaxe mehr in den Vordergrund zu stellen. Das ist auch etwas, was mir während der Corona-Pandemie wirklich gefehlt hat, den Leuten zu erklären, wie man jetzt sein Immunsystem stärken kann, wie man sich darauf vorbereiten kann. Aber die Frage nochmal, glauben Sie, dass so etwas zwingend durch einen Arzt, durch einen Experten wie einem Arzt gemacht werden muss, was ja dann auch ein anderer Kostenfaktor ist?
Also ich würde drei Blöcke voneinander trennen wollen. Die erste Frage ist, was sind ärztliche Aufgaben und was sind nicht ärztliche Aufgaben? Das ist ein großes Thema und das wird immer wieder neu justiert. Ich fange mal ganz banal an. Muss denn ein Arzt Blut abnehmen? Muss ein Arzt ein EKG schreiben? Oder reicht es, wenn er weiß, wie das geht, damit er bei der Bewertung mögliche Fehlerquellen bewerten kann? Da muss er es nicht selber durchführen, aber er muss wissen, wie das geht sozusagen. Das sind Fragen, mit denen wir uns in den Ärztekammern natürlich auch beschäftigen und wo wir diese Grenzen auch immer wieder neu justieren und neu austarieren. Und ich glaube, jetzt nicht nur auch in Abgrenzung zu anderen Gesundheitsfachberufen, sondern auch mit dem Aufkommen der Technologie wird die Frage sein, was wird KI-basiert übernommen und was muss biologisch ein Mensch tatsächlich leisten. Das ist ein sehr komplexes Thema, umfasst viele Teilbereiche, was Sie ansprechen. Und das ist ein Work in Progress. Das ist ständig im Wandel. Der zweite Punkt ist die Frage der medizinischen Prävention. Das ist leider ein sehr schwieriges Thema, insofern, als es nicht die Maßnahme gibt, die dafür sorgt, dass wir in allen medizinischen Belangen safe sind. Sie sagen schon, zweimal am Tag Zähne putzen reicht nicht als einzige Komponente vorzubeugen, dass man wieder zum Arzt gehen muss, Zahnarzt gehen muss. Und umso komplexer wird es, wenn wir dann über ein Zusammenspiel von vielen Organen sprechen im Körper. Da ist es genauso. In einem Punkt gebe ich Ihnen aber natürlich recht. Solche Fragen wie eine gesunde und maßvolle Ernährung, körperliche Aktivität, tägliche Gewohnheiten etc. pp. Das sind Dinge, die eine sehr, sehr große Rolle spielen, statistisch gesehen, nicht dann im Individualfall, aber zumindest statistisch eine Rolle spielen dafür, dass es uns gesundheitlich ganz gut geht. Verzeihung. Das, was der dritte Punkt ist, den Sie da ansprechen, und auch das ist auch ein berechtigter Einwand, das ist auch, was der Ärztetag angemahnt hat, das ist die sozusagen das höchste Entscheidungsgremium der verfassten deutschen Ärzteschaft, so eine Art Ärzteparlament auf Bundesebene, was wir angemahnt haben, dass wir die Gesundheitsbildung in der Bevölkerung steigern müssen. Und zwar auf allen Ebenen. Natürlich bei Kindern und Jugendlichen schon beginnen, um ihnen nahezubringen, was bedeutet es, wenn man keine körperliche Aktivität hat, was bedeutet es, wenn man zu viel Zucker isst, was bedeutet es, wenn man nicht regelmäßig und gesund sich ernährt, etc. Wie kann man bestimmte Dinge, Verhaltensweisen vermeiden, die einen ungesunden Lebenslauf begünstigen würden, auf der einen Seite, aber dann natürlich auch solche Dinge wie mache ich eine Erste Hilfe, wie mache ich eine Reanimation und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig, dass wir ein solches Fach konzipieren und in der Zukunft auch in den Schulen implementieren, damit die Allgemeinbevölkerung damit aufwächst. Aber weil das ein langer Prozess wäre, wäre es natürlich auch wichtig, bei den Erwachsenen einzusetzen, mit der gesundheitlichen Bildung und Aufklärung, damit, nicht die Schieflage entsteht, dass ich nicht weiß, wenn ich ein Leiden habe, wie das einzuordnen ist. Reicht es, wenn ich nächste Woche zu meinem Hausarzt gehen muss oder muss ich jetzt denn heute Abend in die Notaufnahme gehen? Auch das ist ja ein Problem, dem wir uns gegenüber sehen. Nämlich, dass zum Beispiel Notaufnahmen überfüllt sind mit Leuten, von denen man sagen muss, also so dringlich ist die Frage nicht, das müssen wir nicht heute klären, das muss auch nicht an der Universitätsklinik sein, das kann man sozusagen deutlich niederschwelliger auf einer anderen Ebene klären. Das sind all die Dinge, die Sie ansprechen, die man unterschiedlich adressieren und entsprechend voranbringen muss.
Das ist tatsächlich ja auch ein Thema, weil der Mensch, er ist irgendwie viel empfindlicher, wenn es um sein Auto geht, als wenn es um den eigenen Körper geht. Aber Hand aufs Herz, haben Sie schon mal Symptome gegoogelt? Hatten Sie schon mal irgendeinen Zwicken, wo Sie gedacht haben, ich guck mal kurz im Internet, was das sein könnte?
Also sagen wir mal, die medizinische Grundausbildung befähigt mich dazu, eine Idee zu haben, zumindest in welche Richtung die Dinge gehen können. Ja, und Ja, in der Notsituation war ich tatsächlich letztes Jahr so, dass ich nicht gegoogelt habe, aber auf einschlägigen Seiten der medizinischen Fachgesellschaften geguckt habe, was eine mögliche Akuttherapie wäre, bevor ich den nächsten kompetenten und klugen Kollegen oder Kollegin erreiche, um nach Rat zu fragen. Das ist auf Reisen manchmal natürlich etwas schwieriger.
Ja, Sie sind Neurochirurg und arbeiten sehr viel mit Kindern, wenn ich das richtig
Korrekt.
gesehen habe, ja. Und das heißt, das ist natürlich ein Bereich, wenn man in der Therapie von Kindern arbeitet oder in der medizinischen Versorgung von Kindern, dann betreut man ja immer die ganze Familie in dem Moment. Haben Sie das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren, Sie sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre Arzt, sich etwas geändert hat in der Gesellschaft, dass die Eltern, also in der Schule spricht man ja von Helikoptereltern, die Eltern fahren ihre Kinder bis ins Klassenzimmer mit dem Auto, das ist zum Teil ein Problem. Haben Sie das Gefühl, dass es so eine Entwicklung in der Medizin auch gibt, dass die Eltern immer mehr behüteter sind und dann auch panischer sind, unberechtigt oder berechtigt?
Das ist eine Medaille, die zwei Seiten hat. Die eine Seite ist, dass man natürlich viele Dinge früher erkennt, die vor 50 Jahren schnell übersehen worden wären, weil man es nicht für nötig befunden hätte, jemanden zu fragen. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Und wenn Sie speziell nach meiner Tätigkeit fragen, ich bin sozusagen am Ende einer sehr langen diagnostischen Kette. Das heißt, vorgeschaltet sind viele Kompetenzebenen, bis die Menschen dann beim Kinderneurochirurgen ankommen. Insofern ist ja schon hat eine Vorsortierung stattgefunden. Also ich sehe keinen Patienten, von dem ich sagen würde, nee, das ist völlig unberechtigt, dass sie mich aufgesucht haben. Das kommt extrem selten vor. Anders sieht die Lage aus bei den Kolleginnen und Kollegen, die in der Kinderheilkunde arbeiten und die Versorgung in der Breite sicherstellen und gewährleisten. Die gelben Hefte, die Sie ja vielleicht auch kennen,
Na klar.
die U-Hefte sozusagen verwalten und sich angucken. Da sehen wir tatsächlich das Phänomen, dass es für die Eltern sehr, sehr schwierig geworden ist, so ein bisschen auseinanderzudröseln. Was ist einfach ein kleines Wehwehchen? Da muss ich einfach das Bäuchlein massieren vom Baby und dann mit Verlaub, da lässt die Blähung dann nach der Milch und dann ist alles gut. Und wo muss ich denn ein schweres Leiden befürchten und direkt eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen? Da geht es so ein bisschen, auf der einen Seite ist es gut, dass Eltern auf vielen Ebenen alarmiert sind und lieber fragen, anstatt etwas geschehen lassen, was nicht gut wäre. Auf der anderen Seite stehen wir vor der Herausforderung, wie befähigen wir die Eltern? Das ist genau die Frage, die Sie zuvor gestellt haben. Wie gestalten wir die Gesundheitsbildung aber so, dass die Eltern zumindest einen Grundstock an Wissen haben, anhand dessen sie vorsortieren können, wann sie eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen oder gar in die Notaufnahme. Und das ist ein ständiges Thema. Das ist in der Tat ein Phänomen, was von vielen Pädiaterinnen und Pädiatern mir berichtet wird, dass es da deutlich größeren Beratungsbedarf gibt, als das mal vor einigen Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Gerade bei denjenigen, die eine lange berufliche Erfahrung haben, scheint es sehr auffällig zu sein.
Es war ja mal mit der Einführung der ärztlichen Bereitschaftsdienste auch so eine Idee, die Rettungsdienste zu entlasten, dass man im Grunde nicht zu jedem Fieberschub einen Notarzt hinschicken muss. Jetzt müsste man jetzt quasi noch mal eine Stufe vorschalten, ne? Das heißt, bevor ja die Eltern sitzen zu Hause an ihrem Smartphone, fangen an zu googeln und dann gibt Google natürlich gleich die schlimmsten Möglichkeiten. Das heißt, das Kind klagt über Bauchschmerzen, es könnte ein Magengeschwür sein, das gerade durchbricht, also nichts wie in die Notaufnahme. Jetzt haben Sie gesagt, man müsste die Eltern so ein bisschen befähigen oder ein bisschen auch ausbilden in dem Bereich. Wie könnte sowas praktisch umsetzbar sein aus Ihrer Sicht?
Das ist ein komplexes Thema. Also die gesundheitliche Aufklärung ist eine schwere Herausforderung. Ich kann mir schwer vorstellen, wenn man die Bildung tatsächlich in die Breite bringen kann, ohne sehr viel Aufwand und Ressourcenverbrauch zu betreiben. Meine Hoffnung ist ja, dass die technologische Entwicklung uns auch eine Möglichkeit bietet, die ja nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Wir kennen bereits einige Apps, die mit KI arbeiten, für sehr spezielle und enge Bereiche bis jetzt, die die Möglichkeit bieten, aufgrund der sprachbasierten Modelle, der Large Language Models wie ChatGPT, ein geführtes Gespräch zu ermöglichen, um herauszuarbeiten, was liegt da für ein Problem vor und an wen musste man das adressieren? An den Apotheker, an den Arzt, an die Notaufnahme oder einfach die Oma fragen oder Onkel Google, Dr. Google fragen. So. Es gibt für sehr enge Bereiche schon bereits solche Apps, die die Möglichkeit einer Vorsortierung bieten. Ich hoffe, dass wir das technologisch so weit entwickeln können, dass wir das auf einer soliden, zuverlässigen Datengrundlage für viele Bereiche in den nächsten Jahren, Jahrzehnten eher dann ermöglichen können. Aber von heute auf morgen Mama und Papa so weit medizinisch zu bringen, dass sie eine Intuition zu entwickeln, da überfragen sie mich, da habe ich keine Idee. Ich bin selber Arzt, ich habe festgestellt, wenn man Angehöriger ist, ist man in erster Linie komischerweise Angehöriger. Da ist man genauso ratlos, wenn die Emotionen involviert sind. Insofern muss man auch, wie soll ich sagen, etwas gnädig mit den Eltern umgehen und auch verstehen, dass sie auch, gerade wenn es dem Kind schlecht geht, sehr das Bedürfnis nach Beratung und Unterstützung haben.
Na klar. Ich glaube tatsächlich auch bei aller KI-Entwicklung und den Vorteilen, das war gerade in so einem Bereich. Wenn man jetzt eine Hotline hätte, also es gibt ja schon diese Hotline, die hausärztliche Hotline, dass man dort anruft. Wenn ich jetzt dort nur mit einer KI sprechen würde oder einen Chatbot bedienen müsste, würde ich mich, glaube ich, nicht hundertprozentig abgeholt fühlen. Das heißt, ich glaube, es wird eher auf so eine Art Hotline hinauslaufen, die mit so einer KI arbeitet und Sachen dann schnell abfragen kann, dass man das Gefühl hat, ich spreche da mit einem Menschen, der auch empathisch sein kann, der auf meine momentanen Bedürfnisse eingehen kann, wie so eine Leitstelle einfach.
Ja.
Ja, und dass man vielleicht tatsächlich irgendwann jeden Arztbesuch tatsächlich auch so eine Hotline vorschaltet, um die Wartezeiten, die ja zum Teil auch in manchen Praxen, ich habe es gerade mitbekommen bei meinem Vater, der orthopädisch versorgt werden musste, hatte drei Wirbel gebrochen. Und es sehr, sehr schwierig war, da einen Termin zu bekommen bei einem Orthopäden hinterher. Und ab einem gewissen Alter hat man dann subjektiv auch noch mal das Gefühl, es wird länger, je älter man ist. Und wenn man dann noch Kassenpatient ist, dann bildet man sich ein, dass man noch länger warten muss. Ne? So nach dem Motto, man wartet, bis ich tot oder gesund bin, bevor ich einen Arzttermin bekomme. Aber die Gesellschaft wird eben immer älter. Und das ist ja auch etwas. Wir haben jetzt die Babyboomer, die quasi jetzt in das Alter kommen, in dem der Körper so langsam Symptome entwickelt an allen möglichen Stellen.
Ja, fragst mich.
Wie bereiten sich die Ärzte darauf vor?
Also, je nach Fachdisziplin ist es natürlich so, dass, also, ne, anders. Inhaltlich sind wir ja qua Aus-, Fort- und Weiterbildung ja dazu befähigt, damit umzugehen. Was die mögliche Schwemme betrifft, darauf muss vor allem das Gesundheitswesen vorbereitet sein und nicht die einzelne Ärztin oder der Arzt. Und da sehen wir tatsächlich genau das Problem, was wir anfangs ja auch schon angerissen haben. Wie wird möglicherweise die Frage der Versorgung der Zukunft gestaltet sein können? Und zwar jetzt unabhängig von der Frage der Finanzierung und der Ressourcen, aufgrund der personellen Situation, werden wir es hinbekommen, dass wir die Wende schaffen dorthin, dass wir eine Ärztin und Arzt der Zukunft haben mit neu definierten, deutlich enger gefassten Aufgaben, als es jetzt der Fall ist. Bis jetzt, egal ob Sie den ambulanten oder stationären Teil angucken, ist man ja auch sehr viel mit bürokratischen Aufgaben belastet, die mit bis zu 30, 40% des Arbeitsumfangs überhaupt ausmachen. Das ist der blanke Irrsinn. Ob man das nicht schafft, tatsächlich die Aufgaben so eng zu fassen, dass man sich auf einen neuen Kernbereich ärztlicher kompetenzverständigt, dass man dann aber im Zusammenspiel mit anderen Berufsgruppen, die in der Zukunft sich ja auch weiterentwickeln, die es ja auch schon gibt, mit akademisierten Gesundheitsfachberufen, bestimmte andere Aufgabenbereiche abdeckt und wie Sie ja auch schon die Vision formuliert haben, dass man auch mit der Unterstützung der Technologie vielleicht im Vorfeld des Ganzen eine Vorsortierung vornimmt, die insgesamt den Personalbedarf senkt und das begrenzt auf das, was eben anderweitig nicht zu bewältigen ist. Also das wäre vielleicht ein Konzept für die Zukunft, zu sagen, Vorschalten der Technologie und dann danach eine Zusammenarbeit multiprofessionell und interdisziplinär in unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlicher Schwerpunktlegung, die das Bewältigen dieser großen Aufgabe, dieser großen Zahl der Menschen in einer alternden Gesellschaft möglicherweise bewältigen kann. Und das hätte den Charme, muss man sagen, dass man auch das Gesundheitswesen auch weiterentwickeln kann zu einem System, von dem man sagen muss, durch die Vielfalt und der Vielzahl der Menschen, die darin involviert sind, wird es hoffentlich endlich zu einem anerkannten Zweig der Gesellschaft. Also wir reden ja, wie Sie schon sagten, gerne von der Autoindustrie. Im Medizinwesen, in der Gesundheitsversorgung setzt Deutschland jährlich mehr um als die gesamte Autobranche. Und nichtsdestotrotz kriegen wir die Versorgung der Leute nicht so hin, dass sie alle zufrieden sind, offensichtlich. Das mag unterschiedliche Gründe haben, auch die Frage der Erwartungshaltung. Aber vielleicht kriegen wir durch diese Weiterentwicklung des Gesundheitswesens die Dinge dorthin, dass es auch eine Anerkennung gibt für eine Branche, die die Menschen am Leben hält und intakt hält, im, sag mal, Kontrast zur Autobranche, die die Leute nur am Fahren hält.
Sie dürfen ja auch durchaus sich eine Meinung über die Basis bilden, denn wenn ich Ihren Lebenslauf richtig verstanden habe, haben Sie als MTA mal angefangen. Das heißt, Sie haben eine Ausbildung im medizinisch-technischen Assistenten gemacht. Sie sehen, ich habe mich ein
Ja.
bisschen vorbereitet auf unser Gespräch. Auch diese Assistenzberufe sind ja, ich meine, während der Corona-Pandemie haben wir ein bisschen applaudiert und gewunken, aber mehr hat sich nicht getan. Und da einfach auch ein bisschen mehr Anerkennung und Wertschätzung zu bringen, ist sicherlich auch angebracht. Jetzt ist es so ein bisschen wie das Rentensystem, glaube ich, das Gesundheitssystem. Es müsste einmal komplett überarbeitet werden. Und Sie haben ja auch Kontakte im internationalen Bereich. Gibt es denn Länder, in denen Sie sagen, da könnte man von dem Gesundheitssystem was lernen? Und zwar Länder, die auch eine vergleichbare Einwohnerstruktur haben.
Also, was die Breite der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung betrifft, sind wir wirklich top. Das wird gerade vom Gesundheitsminister gerne schlecht geredet. So ist es aber nicht. Manche Dinge sind ja natürlich auch noch eine Frage der, ja, wie soll ich sagen, eine Frage der Systematik, wie man das gerne haben möchte. Wir haben in Deutschland etwas, was es zum Beispiel in den skandinavischen Ländern nicht gibt. Gerade Dänemark wird jetzt häufig vom Gesundheitsminister als Beispiel vorgetragen. Und das ist eine wohnortsnahe, hochspezialisierte Versorgung. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben, die hochspeziell ist, müssen Sie dafür nicht 500 Kilometer durch die Republik fahren, um jemanden zu fragen, auf den Verlass ist. Das können Sie in einem deutlich kleineren Kreis. Nur sind wir uns alle mittlerweile einig, dass wir nicht, ich sag mal, die letzten Kolibri-Fragen alle 200 Meter beantworten müssen, sondern da reicht es wirklich bei sehr seltenen Dingen, wenn es wenige spezialisierte Einrichtungen in der Republik gibt. Aber ich sag mal, bei den wenig- und mittelkomplexen Fragen ist es kein Luxus, sondern ein hohes Gut, dass unsere ältere Bevölkerung eben keine größeren Hürden überwinden muss, um zu einer Ärztin oder zu einem Arzt zu kommen. Insofern ist es auch eine Frage, welche Haltung haben wir zu dem Menschenrecht Gesundheit? Insbesondere im Hinblick auf die Barrierearmut für besonders vulnerable Gruppen. Das sind ältere Menschen, das sind betagte Menschen, das sind aber auch Menschen mit körperlicher Einschränkung, die ihnen eine größere Mobilität nicht erlaubt. Und da ist es so, dass wir tatsächlich sagen müssen, da können die anderen bei uns was abgucken, nicht andersrum. Was wir aber abgucken können bei den anderen, ist ein bisschen Mindset. Ich glaube, nicht nur in der Politik und in der Bevölkerung ist es gut zu schätzen wissen, was wir an diesem System haben, sondern auch wir, die im Gesundheitswesen arbeiten, müssen uns darauf besinnen, dass wir eine tolle und wertvolle Arbeit leisten in einem Umfeld, in dem wir zumindest mit vielen Dingen zufrieden sein können, auch wenn es an vielen Stellen Verbesserungsbedarf gibt. Aber wir haben auch die Möglichkeit der Selbstverwaltung und Selbstgestaltung damit. Wir können selbst auch viele Dinge ändern, dann müssen wir es aber auch in die Hand nehmen, anpacken und verändern. Und dieses Mindset und den Willen, selbst zu gestalten, zu verändern und mitzudenken und vorzudenken, das können wir so ein bisschen in den Vordergrund stellen, verbunden mit einer Haltung, die uns auch die Umsetzung ermöglicht. Es ist wichtig, die Dinge vorzudenken. Es ist wichtig, eine kritische Haltung zu Dingen zu haben. Aber es ist auch wichtig, zeitnah zu Entscheidungen zu kommen und diese Dinge umzusetzen. Und die Bedenkenträgerei, die uns in eine lähmende Warteposition führt, wo die Zeit davonläuft, ohne dass wir Veränderungen vorgenommen haben, das kann für uns weder auf der individuellen noch auf der gesellschaftlichen Ebene gut sein. Und das ist etwas, was wir bei vielen anderen Ländern auf der Welt gut und gerne abgucken sollten.
Ich glaube, es ist auch oft so, wenn jemand mit einer medizinischen Behandlung nicht ganz zufrieden war, dann hat er das Bedürfnis, das jedem zu erzählen. Aber umgekehrt nicht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich, das Beispiel von meinem Vater, ne, wir mussten jetzt auf einen orthopädischen Termin warten, ja, aber was ich gerne verschweige, ist, dass ich einen hochkompetenten Professor innerhalb von 10 Minuten zu einem Rückruf bewegt habe, um seine medizinische Expertise da reinzubringen. Das heißt also, diese Seite der Medaille, die wird eben oft verschwiegen. Was mein Gedanke noch so ist, wenn man jetzt die Vernetzung anguckt. Wir haben gesagt, Gesundheitswesen ist Ländersache. Gibt es denn eine Art digitale Vernetzung? Wenn ich jetzt also hier bei uns in einem 1000-Seelendorf die Hausarztpraxis angucke und da kommt jetzt ein Patient, ich sag mal, der kommt aus Syrien und der hat irgendwelche Symptome, die vielleicht nicht ganz zuordnenbar sind, dass man vielleicht sogar KI-gestützt auf eine zentrale Datenbank zurückgreifen kann, die sämtliche bis in Deutschland oder vielleicht sogar Europa vorherrschenden Symptome zusammen abgleicht und die wahrscheinlichste Diagnose ausspuckt. Weil natürlich ein niedergelassener Hausarzt, eine ärztliche Allgemeinpraxis, kann nicht so hochspezialisiert in allen Bereichen sein. Und ich nehme gerne das Beispiel Kopfschmerz. Wenn Sie Kopfschmerzen haben, findet der Orthopäde eine andere Ursache als der Neurologe, als der Gynäkologe oder als der Zahnarzt. Also es gibt verschiedene Fachbereiche, die da drauf gucken sollten. Und so eine Art interdisziplinäres Netzwerk, das von allen Bereichen auf Symptome guckt, gibt es sowas schon oder wäre so etwas eine Option?
Also das Netzwerk ist im Moment ein biologisches und kein digitales. Und das System funktioniert relativ gut, ist aber noch nicht strukturiert genug in der Tat. Den Hausärztinnen und Hausärzten obliegt eine Art Portalfunktion. Das heißt, aufgrund ihrer generalistischen Ausbildung ist es ihre Aufgabe, genau das, was sie sagen, vorzunehmen, nämlich die geschilderten Symptome des Patienten im Zusammenspiel mit dem, was sie untersuchen, abzugleichen und daraus mehrere Differentialdiagnosen, also Verdachtsdiagnosen, zu erarbeiten, was es sein kann. Und im nächsten Schritt darauf aufbauend Untersuchungen in die Wege zu leiten oder Konsultationen von Fachdisziplinen einzuleiten, die eine weitere Eingrenzung der Verdachtsdiagnose hin zu einer Arbeitsdiagnose ermöglichen. Das ist in der Tat die generische ärztliche Tätigkeit, nämlich aufgrund der Zusammenführung von Informationen und Daten unterschiedlicher Art dann hinzuarbeiten auf eine Arbeitshypothese, was ist der Grund für die Leiden des Patienten, um dann im nächsten Schritt darauf aufbauend, aufgrund einer endgültigen Diagnose, ein Therapiekonzept zu entwickeln. was Therapiekonzepte entwickelt, ist es mittlerweile so, dass wir ein ähnliches System haben. Dieses Digitalisierte ist ja im Werden, aber wir haben ja in vielen Bereichen, schon nicht in allen, davon sind wir weit entfernt, aber in vielen Bereichen auch schon Leitlinien haben, die uns ja sozusagen ein gerichtetes Handeln zumindest ermöglichen in einer Mehrzahl der Fälle. Und dann gibt es natürlich die Sonderlinge dazwischen. Das ist das, was in einem uns bekannten Medium immer online erscheint als der besondere Fall oder der ja, die Detektivarbeit dann, wo man sagt, okay, das ist so ausgefallen, das ist mir fern und dafür gründen sich neuerdings auch überall Zentren für seltene Krankheiten. Wenn irgendwie alle Fachärzte auf dem Weg dann nicht weiterkommen, dann gibt es hochspezialisierte Einrichtungen zentral an mehreren Punkten in Deutschland, die dann diese Aufgabe übernehmen.
Genau, in Wiesbaden haben wir so eine Klinik und die gestehen übrigens, dass sie alle Dr. House gucken. Und dass sie dann so als Team versuchen, eben diese Aufgaben auch zu lösen und sind einigermaßen begeistert von der Recherchearbeit, die wohl hinten dran ist. Aber wäre dann. Ich meine, ich nehme jetzt mal wieder so dieses praktische Beispiel. Ich wohne hier eben auf dem Dorf und nicht jeder hat hier ein Auto, ist auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen oder auch Berufstätige haben natürlich, wenn sie jetzt verschiedene Fachärzte konsultieren müssen, immer ein bisschen ein Problem. Entweder muss man sich freinehmen oder man muss die Kinder irgendwie unterkriegen. Wenn man jetzt so interdisziplinäre Gesundheitszentren schaffen würde, ja, quasi das, was in der Klinik in groß gemacht wird, irgendwie in klein. Dass man sagt, man kommt zu einer Praxisgemeinschaft oder vielleicht auch so einem Ärztehaus und wird dann an einem Termin einmal von verschiedenen angeguckt. Ja, das wäre ja eigentlich naheliegend. Gibt es solche
Ja,
Ideen oder?
das gibt es ja schon. Das sind die sogenannten interdisziplinären medizinischen Versorgungszentren, also die MVZs. Die gibt es schon. Die beherbergen dann unterschiedliche, in der Regel auch eher so benachbarte Fachdiszipline oder Dinge, die häufig vorkommen, zusammen. Das wäre auch sinnvoll und naheliegend, damit, wenn man bei einem Hausarzt aufläuft, dann irgendwie so ein Zentrum sich alles Mögliche da nochmal angucken kann, die drumherum gruppiert werden. Als möglicher Arbeitsgang. Die gibt natürlich nicht flächendeckend. Das haben wir nicht, dass wir gerade sagen, in den Regionen, in denen es wenig ärztliche oder sonst medizinische Versorgung gibt, da setzen wir ein Zentrum hin und die sichern die Versorgung für ein umliegendes Gebiet von 50 bis 80 Kilometern oder wie auch immer. Aber das ist ja das Konzept unter anderem der Krankenhausreform, die sogenannte Level 1i Krankenhäuser vorsieht, die genau diese Aufgabe haben. Das ist Teil des Plans der Krankenhausreform, so wie das der Gesundheitsminister vorsieht. Bei aller Kritik wäre das einer der Punkte, die eher positiv zu bewerten sind, wenn sie denn klug umgesetzt werden.
Ja, apropos kluge Umsetzung. Wir haben über Prophylaxe gesprochen. Ich war mal mit einer Schwiegerverwandtschaft, also die Verwandtschaft meiner Ex-Frau war quasi ein Ärztekongress. Wenn wir Familienfeiern hatten, hatte ich sämtliche Disziplinen. Und wenn ich mir so den Lebensstil dieser Menschen angeguckt habe, dann haben die gearbeitet bis zur Rente, um dann völlig kaputt noch ein paar wenige Jahre mehr schlecht als recht zu leben. Und auch die psychische Belastung, die Ärzte oft haben, rückt immer mehr in den Fokus. Der Lebensstil auch nicht immer der gesündeste. Das heißt, wenn wir sagen, wir müssen die Eltern und die Menschen in Gesundheit schulen, gibt es dann doch viele Raucher, viele, die eben sagen, Rotwein tut gut. Ja, gut fürs Herz, also trinken wir regelmäßig welchen. Wie kann man da noch so ein bisschen diese psychische Belastung der Ärzte, die ja im Endeffekt, ich meine, wir haben vorhin gesagt, man will nicht von einem Arzt operiert oder angefasst werden, der 50 Stunden gearbeitet hat. Man will aber auch nicht von einem angefasst werden, der irgendwie sonst ein bisschen Stress hat, sondern ideal wäre es, wenn der Arzt zum Dienst kommt und bis Dienstende wirklich entspannt und hochkonzentriert arbeiten kann. Was sehen Sie da für Ansätze, was man ändern kann?
Das Thema Arztgesundheit ist ja seit ein paar Jahren im Fokus der Ärztekammern und auch der Gewerkschaft des Marburger Bundes. Von der Umsetzung einer Struktur, die uns zu dem Zustand bringt, den Sie schildern, sind wir meilenweit entfernt. Das Bewusstsein dafür haben wir immerhin. Und wir versuchen mit solchen Dingen wie Arbeitszeitregelung zumindest diese Komponente so ein bisschen auszugleichen. Es gibt aber viele andere Dinge, die damit eine Rolle spielen. Wie ist es denn, wenn man mit besonders belastenden Situationen umgehen muss im Arbeitsleben? Ich bin jetzt seit bald einem Vierteljahrhundert im Job und ich kann nicht sagen, dass es einfach an mir vorbeigeht, wenn ich mit schweren Schicksalen von schwerkranken Kindern konfrontiert bin. Das ist nicht so. Und das geht meinen Kolleginnen und Kollegen genauso, gerade den Jungen, die den Beruf angefangen und aufgegriffen haben. Für die ist es ja noch belastender, weil sie erst mal lernen müssen, was man für Strategien entwickelt. Und das Bedauerliche ist, das macht jeder für sich. Wir haben da gar keine Systematik. Wir haben kein Training dafür, wie man mit belastenden Lebenssituationen umgeht. Die PsychiaterInnen und die PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, die haben natürlich Regelkreise dafür, die haben Supervisionen, wo sie auch regelmäßig durch Gesprächsführung und durch Aussprache sich konfrontieren mit diesen Themen. Und das haben wir in der somatischen Medizin eigentlich gar nicht. Also wenn jemand in der Onkologie arbeitet und Tag ein, Tag aus mit schwerstkranken Menschen arbeiten muss, wo man dann auch eine Art Arzt-Patienten-Verhältnis entwickelt und später feststellt, jetzt habe ich diesen Menschen monatelang begleitet und jetzt verstirbt dieser Mensch. Das sind Dinge, die nicht an einem vorbeigehen. Und ich glaube, keiner macht sich Gedanken darüber, wie man diese Kolleginnen und Kollegen an die Hand nimmt. Und das Fürchterliche ist, und das ist etwas, was innerhalb meines Kollegiums leider gar nicht so selten vorkommt, gerade auf den Leitungsebenen, dass sie sagen, wer das nicht kann, ist für den Job nicht geeignet, als wenn man das mit der Muttermilch aufsaugen würde. Aber ich werde ja auch nicht als Pilot oder als 100-Meter-Läufer geboren. Ich erlerne das. Und auch diese Strategien müssen wir erlernen und wir müssen das implementieren. Das würde aber auch bedeuten, wir müssen die Strukturen dafür schaffen. Das kostet Zeit, das kostet Ressourcen, das kostet Personal. Und das sind Dinge, die wir gar nicht im Blick haben. Einen kleinen Aspekt gibt es noch. Viele Dinge sind auch verbunden mit der Frage der Perspektive. Wohin geht die Reise für mich? Und die Möglichkeit entlastender Lebenskonzepte gibt es im Gesundheitswesen vielerorts nicht. Das heißt, Schichtdienst, Rufbereitschaftsdienst, das sind Dinge, die wirklich belastend sind. Und das sind Dinge, die die meisten ein Leben lang machen, bis sie, wie Sie schon sagten, kaputt in den Ruhestand gehen. Das darf so nicht sein. Es muss die Möglichkeit von Ausstiegsszenarien über eine Lebensarbeitszeit geben, wo man sagt, ich muss jetzt nicht weil ich mit 67 in Rente gehe, noch mit 65,5 Nachtdienste machen, die ja sehr belastend sind. Also das muss man irgendwie versuchen, anders zu gestalten in der Zukunft. Natürlich wird dann die Frage sein, wer soll dann die Arbeit da machen? Wie soll man das ausgleichen, wenn man ab, keine Ahnung, 55, 60, 65 dann bestimmte Aufgaben nicht mehr macht? Wer macht es dann? Insofern ist es auch eine große Herausforderung, nicht nur Forderungen aufzustellen, sondern Konzepte zu entwickeln, wie das umzusetzen wäre.
Ja. Was machen Sie selbst, um gesund zu bleiben? Sie haben das gesamte medizinische Wissen. Sie haben gesagt, Sie müssen nicht unbedingt alles googeln, sondern Sie können auch das eine oder andere in dem Buch, das bei Ihnen in der Bibliothek steht, nachschlagen, können Kollegen fragen. Machen Sie irgendwie, dass Sie sagen, Sie treiben regelmäßig Sport, nehmen Nahrungsergänzungsmittel oder gehen zu den Vorsorgen? Waren Sie schon mal beim Heilpraktiker?
Oh, das ist
Also
ein
was
ganz
sind.
heikles Thema, wenn man
Ich weiß, ich
den
weiß.
Schulmediziner, wenn man den Mediziner anspricht.
Ja.
Nein, also was ich tatsächlich mache, ich habe jetzt vor 1,5 Jahren damit angefangen, ist sozusagen auf die Ernährung besonders zu achten, eine Art Fasten zu machen. Mein Körper verbraucht mit Mitte 50 nicht mehr so viel wie früher, also muss ich mich auch nicht so vollstopfen wie früher und ich kann auch nicht mehr alles essen, so wie früher. Ich versuche darauf zu achten, ohne mich zu geißeln. Also als Hamburger ist auch mal ein Franzbrötchen drin. Ich quäle mich nicht damit, das ist auch nicht gesund. Ich glaube, auch wenn man sagt, jetzt ist Wochenende und wir sind mal essen, ist auch ein Glas Wein nicht ungesund, auch wenn es statistisch mittlerweile anders sozusagen aufgezeigt wird. Aber unterm Strich bemühe ich mich jetzt die letzten ein, zwei Jahre tatsächlich auf die Ernährung so ein bisschen zu achten und mich etwas häufiger zu bewegen. Sitze sehr viel in meinem Job. Entweder sitze ich am OP-Tisch oder am Schreibtisch, je nachdem, wo ich, an welcher Wirkstätte ich bin. Und da versuche ich das so ein bisschen mit Bewegung auszugleichen und mit der Ernährung. Aber Ärzte sind auch nur Menschen. Ich bin weit davon entfernt, gesund zu leben. Eine geregelte, ordentliche Schlafenszeit habe ich immer noch nicht. Das ist ganz furchtbar. Und ehrlicherweise auch nicht so viel Zeit für Sport, wie ich das gerne hätte.
Ich möchte trotzdem nochmal das böse Wort sagen. Die Heilpraktiker, es gibt ja, ich hab das selbst erlebt, dass bei uns an einer Klinik ein Heilpraktiker einen Raum an oder zur Verfügung gestellt bekommen hat, um dort Hypnose anzubieten. Und die Zusammenarbeit wurde dann von der Kasse untersagt. Mit der Begründung, dass man im Falle eines, ich sag mal, medizinischen Problems nicht weiß, wer haftet. Ja, das leuchtet ein, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zahnbehandlung habe oder unter der Geburt ein Arzt und ein Heilpraktiker parallel an der Frau arbeiten. Der eine führt zum Beispiel eine Akupunktur oder eine Hypnose durch als Heilpraktiker. Und der Anästhesist oder Gynäkologe überwacht eben den Vorgang. Wie sehen Sie grundsätzlich in Zukunft diese beiden Berufsgruppen? Man könnte doch theoretisch hergehen und sagen, man setzt sich einfach mal hin und macht aus dem Heilpraktiker eine Art vernünftiges Ausbildungskurriculum mit anspruchsvoller Prüfung, ähnlich dem Naturarzt in der Schweiz, und schafft dadurch einen Beruf, der komplett selbstständig arbeiten muss, um das Gesundheitssystem in dem Bereich etwas zu entlasten? Oder wie sehen Sie die Zukunft?
Also, ich sage mal, alle Phänomene der Welt sind menschlich erklärbar, abhängig vom Wissensstand der Menschen. Das heißt, nicht, dass es sozusagen Dinge gibt, jenseits des natürlich Erklärbaren oder wissenschaftlich Erklärbaren, was der Arzt nicht erfasst. Nein, an manchen Stellen gibt es der Wissensstand nicht her. Insofern, ich glaube nicht, dass es irgendwie andere Dinge gibt und Methodiken und Techniken gibt, die dem überlegen sind auf Dauer. Problematisch finde ich die Berufsgruppe des Heilpraktikertums deswegen, weil es sowas ja auch nur in Deutschland gibt in dieser Art und Weise, auch mit dem entsprechenden Gesetz dazu. Und das hat einen sehr schwierigen Hintergrund, weil sie sagen es auch, es gibt keine vernünftige Ausbildung, es gibt keine Weiterbildung, es gibt keine Zertifizierung, es gibt keine Qualitätssicherung. Das ist ein Graubereich mit einem Spektrum von bis, wo die Leute möglicherweise ein paar vernünftige Sachen machen, aber auch viel Unfug machen, ohne dass jemand vernünftig drüber guckt, wohingegen ich als Arzt oder als Ärztin natürlich Rechenschaft ablegen muss über Entscheidungen, die ich fälle und über Fehlentscheidungen, die ich treffe. Und andere tun das nicht. Also wenn jemand sagt, wenn du diesen roten Stein unter dein Bett legst, gibt dein Krebs weg. Und natürlich geht dann der Krebs nicht weg. Macht ihn keiner dafür verantwortlich. Aber wenn ich das falsche Chemotherapeutikum verschreiben würde oder wenn ich statt des Tumors auf der rechten Seite das gesunde Hirn auf der linken Seite rausoperieren würde, müsste ich zu Recht dafür Rechenschaft ablegen. Und das ist ein Zustand, der ist inakzeptabel aus meiner Sicht in Deutschland. Und das wird auch gerne vermixt und vermengt mit Naturheilkunde und dergleichen. Mit Naturheilkunde habe ich grundsätzlich zum Beispiel kein Problem, solange das auch katalogisiert und sozusagen vernünftig gemacht ist. Wir wissen, dass Acetylsalicylsäure in Baumrinden vorkommt. Wir kennen es sozusagen als Produkt unter dem Firmennamen Aspirin, aber das ist ja ein natürliches Produkt. Es gibt aber auch vieles, was wir verwenden, was eben nicht natürlich ist und was trotzdem hilft. Und das ist sozusagen das, was aufgrund der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Kompetenz sich entwickelt hat. Insofern, ich sehe den Bereich als hochkritisch an. Und gerade weil Sie vorhin schon das Thema angesprochen haben, wir sollten ins Ausland gucken. Im Ausland gibt es diesen Freiraum für Gesundheitsberufe dieser Art und Weise nicht. Und ich finde, das gehört zu unserem aufgeklärten Verständnis von Wissenschaft und Gesellschaft auch nicht.
Es gibt viele Heiler in anderen Berufen. Es gibt den Energetiker zum Beispiel in Österreich. Es gibt den Bereich der Komplementärmedizin in der Schweiz. Also grundsätzlich ist einfach die Frage, es gibt ja sehr viele Menschen, die in diesen Bereichen wirken. Und anstatt einfach zu sagen, man versucht sich vom Markt zu verdrängen bei einem großen Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen, dass man sagt, okay, die wirklich was drauf haben, kriegen die Möglichkeit durch eine, so wie es ja der Rettungssanitäter irgendwann zum Rettungsassistenten und dann zum Notfallsanitäter wurde, um mehr Kompetenzen zu bekommen und auch Ärzte zu entlasten, dass man so eine Art alternativmedizinischen Assistenzberuf schafft. Verstehen Sie, wie ich meine? Dass man sagt, man nutzt irgendwie die Menschen, die ein Interesse haben, zu sagen, Sie schaffen es nicht, einen akademischen Beruf, schaffen es nicht zum Medizinstudium, kann nicht jeder, ja. Aber dass man einen Assistenzberuf schafft, der Ärzte entlasten kann in dem Bereich, wäre das keine Option?
Es gibt Assistenzberufe, die die Medizin entlasten. Es gibt zum Beispiel die Physician Assistants, die einen akademisierten Beruf haben und sich eben mit validierten Themen auseinandersetzen. Also ich glaube nicht, dass es richtig ist, zu sagen, nur weil es einen großen Bedarf gibt, dass wir einen Parallelweg schaffen, in dem fragwürdige Dinge passieren mit Kristallen und Pendeln und dergleichen mehr. Und die sozusagen aufwerten, indem wir denen einfach ein Logo aufdrücken. Das, was an gesetzlicher Aufwertung jetzt schon da ist, ist schon fürchterlich genug. Und ich bin ehrlicherweise auch kein Freund des Begriffes Alternativmedizin. Es gibt keine Alternative zur Medizin. Es gibt einen aktuellen Stand der Medizin. Und der erweitert sich mit der Zeit. Eine Alternative gibt es dazu nicht. Also ich kann wirklich nicht ernsthaft mich auseinandersetzen mit den Fragen, ob es akzeptabel ist, einen Kristallstein als Heilmittel neben mein Bett zu legen. Da muss ich sagen, ich finde kein Argument dafür. Ich kann natürlich an Gott glauben oder nicht glauben. Das ist eine Glaubensfrage. Das ist korrekt. Aber ich kann das nicht zertifizieren, sozusagen und sagen, ja, jetzt mache ich denn aus der Religion plötzlich eine Wissenschaft. Der Weg funktioniert
Also,
einfach nicht.
ich dachte jetzt auch weniger so an die Pendler und an die, die Heilsteine benutzen, sondern mehr an die Leute, die Akupunktur machen oder Phytotherapie oder homöopathisch und sowas. Ich meine, theoretisch müsste man ja dann auch die Theologen aus den Krankenhäusern verbannen.
Ja, die Aufgabe der Theologen ist ja eine andere. Sie setzen sich ja nicht mit der Krankheit, sondern mit den Folgen der Krankheit auseinander. Und das ist auch gut so für diejenigen, die das glauben. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Die Frage ist, ob die grundsätzliche Patientenbehandlung sozusagen einen nicht validierten Weg bedarf. Ich glaube, das Auffangen von Sorgen und Bedürfnissen ist sehr berechtigt und es sollte noch mehr im Vordergrund stehen, als das bis jetzt der Fall ist. Auch die Beratung und das Gespräch mit den Betroffenen sollte einen deutlich größeren Stellenwert haben, als das jetzt der Fall ist. Ich glaube aber nicht, dass wir dafür sozusagen andere Dinge brauchen als die Dinge, die wir zur Verfügung haben und weiterentwickeln können. Ich glaube, die Beispiele, die Sie nehmen mit Homöopathie, das ist ja heute möglich und das machen auch viele, das praktizieren übrigens auch viele Ärztinnen und Ärzte. Das sollen die machen, wenn sie es für richtig halten. Ich habe eine eindeutige Meinung dazu. Wir wissen evidenzbasiert wissenschaftlich, dass das nicht hilft. Nicht mehr als der Zufall. Und wer aber trotzdem der Meinung ist, das machen zu wollen, soll es in Gottes Namen machen. Übrigens auch Steinchen und Pendeln und so weiter. Das hindert keiner dran, keinen dran. Also wenn ich jetzt der Meinung bin, ich muss einen Handstand machen, damit mein Kopf besser durchblutet ist, sollen die Leute das machen, helfen wird das nicht. Aber keiner hindert sie dran. Aber den Kopfstand sozusagen zu einem Heilmittel auf Rezept sozusagen, um zu funktionieren, das funktioniert mit uns nicht.
Also von der
Sollte
Kasse
es auch
bezahlte,
nicht.
von der Kasse bezahlter Kopfstand stelle ich mir gut vor. Okay. Letzte Frage noch. Wir haben heute tagesaktuell, 7.11., als wir das aufnehmen, stellt sich heraus, dass sich in unserer Regierung ein bisschen was ändert. Was wünschen Sie sich von der nächsten Regierung, was Sie im Gesundheitswesen verbessern? Oder was Sie im Gesundheitswesen fürs Gesundheitswesen beschließen, das einfach zu dem auf Ihrer Bucketlist steht?
Also ich glaube, die Inhalte müssen die Menschen in diesem Land festlegen, was sie für ein Gesundheitswesen haben wollen und wie viel sie dafür auszugeben bereit sind, ist nicht etwas, was ich mir wünsche. Was ich mir aber wünsche, ist eine kompetente und ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema, wobei man nicht willkürlich aus seinem, ich sag mal, eigenen Wirkbereich Leute zusammenstellt und die zu einem Gremium formt, sondern dass man in einer transparenten Art und Weise institutionalisiert, die Gesetzgeberseite berät, die ministeriale Seite berät, was es sozusagen für Inhalte, Strukturen, Fragen und Herausforderungen gibt und was es für Lösungsansätze dazu geben kann, bevor man Gesetze entwickelt. Ich sage mal, mit der heißen Nadel zu stricken, Dinge zu entwickeln, mit ein paar Gleichgesinnten, ohne dass man sich eine kritische Stimme dazu anhören muss, um dann hinterher zu sagen, jetzt friss oder stirb. Das ist weder demokratisch noch wissenschaftlich fundiert vorangetrieben, sondern das ist sehr politisch und ideologisch getrieben, so wie das Herr Lauterbach macht, auch wenn er es versucht, anders zu verkleiden. Wenn ich einen Wunsch hätte, dass das sachorientierter unter Einbeziehung der entsprechenden Gremien in der Zukunft funktioniert.
Okay, das ist sicherlich ein guter Weg, weil jeder, der eine Wahl gewonnen hat, für gewöhnlich in dem Moment aufhört zu reflektieren und auch nicht mehr so offen ist für Feedback.
Ich
Herr
hoffe,
Dr.
dass es mir
Imami.
nicht so ergangen ist.
Na, bei dem Heilpraktiker, da sind Sie schon ziemlich resolut. Aber ist ja in Ordnung. Ich meine, es wird ja von Heilpraktikern umgekehrt genauso gesprochen. Aber das Schöne ist ja, dass irgendwo trifft man sich dann in der Blutegelfarm wieder und kauft dann gemeinsam ein. Okay, Herr Dr. Imami, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Interview, für die Zeit und als Interviewgast haben Sie das letzte Wort.
Ich wünsche mir weiterhin auch in der Öffentlichkeit ein offenes Ohr für das Thema Gesundheit. Nicht nur, weil es ein gesundheitspolitisch wichtiges Thema ist, sondern weil es jeden von uns betrifft. Und ich hoffe, dass die Wertschätzung dafür, was die Kolleginnen und Kollegen alle, auch außerhalb des Arztberufes, da leisten, so groß ist, dass, wie Sie schon sagen, wir uns wenigstens so pflegen, wie wir unsere Autos pflegen und dass wir so selbstverständlich auch mit den Kosten umgehen, wie wir es bei der Autoreparatur tun.